I'd like to know who my enemies are.
Willkommen beim Alerta-Podcast. Mein Name ist Jonas und ich sitze hier mit
Hanne und ich wünsche euch auch einen wunderschönen guten Tag.
Und wir haben heute Sigrid als Gast und wollen einfach mit Sigrid mal über die Omas gegen rechts und ihr antifaschistisches Engagement sprechen.
Sigrid, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und vielleicht steigen wir auch mit dir ein. Magst du uns ein paar wichtige Punkte über dich erzählen?
Ja, also erstmal hallo. Freue mich, dass ihr mich eingeladen habt für den Podcast. Und ich will mal schauen. Also über mich gibt es nicht viel zu sagen. Ich bin eine alte Frau, weiß, gehe auf die 70 zu und bin seit einigen Jahren bei den Omas gegen rechts engagiert. Möchtet ihr noch mehr wissen?
Ja, natürlich. Natürlich. Was hat dich denn bewegt, bei den Omas damit zu machen?
Also ich habe eine persönliche Familiengeschichte. Meine Familie kommt mütterlicherseits, ist eine Tätergeschichte, die sehr bedrückend und sehr schlimm war, von der ich erfahren habe, als ich so ungefähr 17 war. Und seitdem kämpfe ich gegen rechte Strömungen, also wirklich schon sehr lange. Ich habe mich immer schon engagiert. Ich weiß auch, ich bin sehr früh Mutter geworden. Ich bin mit meinen Kindern schon, als sie noch klein waren, einmal im Jahr nach Bergen-Belsen gefahren, habe sie aufgeklärt über die Ereignisse, die dort passiert sind. Ich habe jede Menge Bücher gelesen zum Thema Hitler-Regime und habe dann auch gedacht, ich mache hier zumindest so weit weiter, dass solche Verhältnisse nie wieder passieren dürfen können. Das ist auch lange Zeit, war das auch jetzt nicht so in meinem Fokus. Ich habe dann viel gekämpft für Umweltschutz. Ich bin eine von diesen Ökotussen, die da schon seit 30 Jahren kein Auto mehr haben und auf ökologische Dinge achten und biologisch gärtnern und alles, was so dazugehört.
Um linksgrün versifft zu sein, sehr gut.
Das würde ich also für mich in Anspruch nehmen, das zu sein.
Das ging.
Habe mich gewidmet der Kindererziehung dann in jungen Jahren. Ich habe dann später Eltern pflegen müssen. Ich habe sehr viele Kinder aus bedrängten Situationen aufgenommen im Rahmen von den Obhutnahmen. Also so ein soziales Engagement war eigentlich immer da. Und ja, und dann bin ich in Rente gegangen und habe gedacht, jetzt lege ich mal die Beine hoch und fange an, Strümpfe zu stricken oder irgend sowas. Und dann fing Fridays for Futures an. Und das ist ja genau mein Thema, ne? Schutz der Umwelt und der Ressourcen. Und über die Fridays for Futures habe ich dann zum ersten Mal eine Oma gegen rechts getroffen. Die waren ja damals noch ganz jung in Deutschland und ich fand schon alleine den Namen toll und habe mich dann halt informiert und bin dann einfach eingestiegen und ja, seitdem, seit 2 Jahren jetzt sehr aktiv bei den Omas.
Genau, man sieht dich ja auch öfter mal in Celle stehen und demonstrieren, sowieso generell auf jeder Demo aktiv mit dabei. Das finden wir richtig, richtig toll. Spannend auch dieser Einblick in die Familiengeschichte, also dass du wirklich auch schon in jugendbewegten Jahren da so aktiv warst. Das finde ich total beeindruckend, auch was du alles nebenbei auf die Beine gestellt hast und auch schön, dass du deine Kinder in dem Maße begleitest und die Familiengeschichte eben nicht verklärst oder verdrängst, sondern wirklich sagst, das wollen wir aufarbeiten. Wie haben deine Eltern das damals reflektiert?
Gar nicht. Mein Großvater, also der Vater meiner Mutter, der hat sich umgebracht, als ich 7 Jahre alt war. Und die Familiengeschichte sagt, er hat sich umgebracht. Ich habe dann erfahren, als ich 17 war, dass er sich, es hieß immer, er hat einen Herzinfarkt gehabt. Und deswegen sei er so früh gestorben. Und ich habe dann mit 17 Jahren erfahren, dass er sich umgebracht hat, weil er andernfalls von den Engländern verhaftet worden wäre aufgrund seiner Taten in Polen. Mhm. So hat das angefangen. Es ist also die Leugnung immer gewesen. Mein Vater, deutlich älter als meine Mutter, war lange in sibirischer Kriegsgefangenschaft. Der hat noch 43 damals am Zaun in Bergen-Belsen gearbeitet während eines Urlaubs, als damals die sowjetischen Kriegsgefangenen dort waren, und hat bis zu seinem Tode behauptet, es hätte nie ein Lager gegeben. Mhm. Das ist ja immer sehr schwierig für mich gewesen. Ich habe auch überhaupt kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern gehabt dadurch.
Das ist ja tatsächlich so eine ganz, ganz typische Situation. Und ich finde es auch spannend, dass die Fridays dich quasi bewogen haben beziehungsweise zur Vernetzungsarbeit beigetragen haben. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Omas haben gerade so ein bisschen auch die Oberhand und pushen das Ganze voran. Wie siehst du das?
Ja, ich denke, da ist viel, viel, viel dran. Wir sind ja inzwischen sehr, sehr, sehr viele Omas überall. Es sind viele aus der Fridays for Futures-Bewegung dazugestoßen. Das ist überhaupt auffällig, wenn man sich mit anderen unterhält. Es ist dieses Pushen, ja. Es gibt also sehr viele Omas, die auch so eine ähnliche Geschichte haben wie ich. Und es gibt viele, die bei uns anfangen, weil sie sich ursprünglich mal gegen diesen Antisemitismus, der in unserem Land ja immer noch herrscht, engagieren wollten. Und das hat sich halt dann auf andere Bereiche halt erstreckt. Also wir sehen jetzt, dass es nicht nur um Antisemitismus gehen darf, sondern es muss auch Anti-Islamismus bekämpft werden, Antiziganismus, alles, was man da in diesem Bereich fällt, wo Menschen ausgegrenzt werden oder sie ihrer Menschenwürde und ihrer Menschenrechte beraubt werden.
Zu den Friday Futures hätte ich nochmal eine Nachfrage. Und zwar, es ist halt so, dass es ja ganz, ganz viele auch junge Leute sind, die da sich aktiviert haben und dadurch aktiviert worden. Wie ist denn da so der Brückenschlag mit den jungen Leuten und das Verhältnis? War das immer gut oder gab es da auch irgendwie Brüche? Das würde mich einfach mal interessieren.
Also es ist, die Omas werden von jungen Menschen entweder geliebt oder gehasst. Dazwischen gibt es nichts. Die Fridays haben uns gerne aufgenommen. Die fanden es toll. Das habe ich ganz oft gehört. Ja, endlich mal so alte Leute, die alten Boomer, die ja auch verantwortlich sind für den Zustand, den wir hier haben in diesem Land. Und es sind nicht alle so. Und es gibt ein paar Ausnahmen. Und das waren dann in diesem Fall zum Beispiel die Omas. Das Verhältnis ist jetzt, die Fridays spielen ja hier leider nur noch eine kleine Rolle. Und das ist sehr bedauerlich. Die Omas haben sich dahingegen halt vermehrt, sehr stark. Das hat stark dann um sich gegriffen. Hat viel damit zu tun, dass Omas alt sind und dass es uns eigentlich völlig wurscht sein kann, was man von uns hält. Wir haben unseren Stand im Leben, wir müssen nichts mehr beweisen, wir können drauf loslegen. Das ist bei jungen Menschen anders. Ich würde heute sagen, wenn wir heute auf Demos gehen mit unseren Westen und unseren Schildern, wo viele junge Leute sind, da werden wir manchmal bejubelt wie Popstars. Da werden uns Wege freigeräumt und Hilfen angeboten. Und das ist wirklich eines unserer Anliegen ja auch. Wir wollen einen Brückenschlag bauen zu den jungen Menschen. Also weg von dieser Spaltung, ne? Die Alten, die, weiß ich nicht, alle recht sind und konservativ, und die Jungen, die nichts taugen und faul sind, sondern weg von diesem Narrativ. So eine Verbindung bauen, dass wir uns besser verstehen und miteinander reden und vielleicht dann auch gemeinsam was bewirken.
Ja, total schöner Gedanke. Und ich glaube auch, du hast gesagt, das ist ein Narrativ. Ich glaube auch nicht, dass es diese Spaltung gibt. Für die jungen Leute bei den Fridays oder auch bei den Jugendorganisationen der Parteien ist es, glaube ich, auch einfach so, dass die wegziehen. Hier im ländlichen Raum, in Celle, wenn die ihren Schulabschluss haben, ihre Ausbildung, dann gehen viele erstmal weg. Und dadurch entstehen eben auch die Brüche, die nicht gefüllt werden können einfach. Oder es kommen dann zu wenige Leute nach. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Problem. Die fangen halt erst an, ihr Leben zu leben. Und ihr seid schon super gesettet und wisst, ihr bleibt hier vor Ort, könnt euch vernetzen. Und dadurch ist das, glaube ich, auch nochmal ein anderer Schnack. Aber super schade, dass das eben so schwierig ist zu koordinieren. Auf der anderen Seite kann ich natürlich die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen auch total verstehen, dass sie hier mal raus müssen, um ihr eigenes Leben zu leben.
Naja, ich meine, bei dem, das in Celle kannst du das so sehen, dass die jungen Leute alle weggehen und nur sehr wenige wiederkommen und dann eben andere Menschen herkommen, die halt dann schon auch so im mittleren Alter sind. Die Jugend fehlt uns. Und also ich bin so eine alte Zellerin. Ich bin ja hier geboren und habe das nie anders erlebt. Es sind also außer mir, die ich halt sehr früh geheiratet habe und mich dann um Kinder und später um Eltern kümmern musste, bin ich nicht weggekommen. Aber meine Geschwister zum Beispiel, Die leben alle woanders und das sehe ich rundum, dass da die jungen Menschen weggehen. Selbstverständlich, denn sie müssen ja was anderes erleben, was anderes ausprobieren, um überhaupt erstmal eine Möglichkeit zu finden, wie sie ihr Leben führen wollen und können.
Ja, aber ich sehe da eine ganz, ganz große Gefahr, weil das halt eine Lücke gerade in den ländlichen Strukturen und ich würde jetzt mal einfach mal auch Celle mit, das ist ja eine relativ kleine Stadt im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland, mit dazu zählen. Das ist einfach eine Lücke auch lässt, die dann auch direkt auch von Rechten versucht wird zu besetzen und auch gerade im ländlichen Raum dann eher dazu führt, dass oder die Gefahr besteht, dass einfach Rechte diese Leere dieser Struktur dann für sich besetzen und dann Angebote machen von Rechts, die sich an junge Erwachsene und Jugendliche richten, weil halt die andere Altersgruppe, die aufgeklärter ist oder wie auch immer man es nennen will, eher in den urbanen Raum sich bewegt. Und da sehe ich eine ganz, ganz große Gefahr drin. Wie siehst du das denn?
Also ich sehe diese Gefahr ganz, ganz und ganz genau wie du. Mir macht das große Sorgen und es wird im ländlichen Raum, und dazu zähle auch ich Celle, ist halt das Angebot nicht da für junge Menschen, dass sie hier irgendwie Anlaufstellen finden können. Also es gibt ja nur so ein paar erwähnenswerte Beispiele, so in Celle jetzt zum Beispiel sowas wie das Bunte Haus oder die Solidarische Initiative, die wir hier haben, die so eine Anbindung für junge Menschen sein können. Aber davon gibt es viel zu wenig und es wird ja auch irgendwie von der Politik, das sage ich so ganz klar, auch wenig Angebot gemacht. Es ist dann, was sollen denn die jungen Leute hier machen? Hier gibt's ja nichts zu. Hier sind altlaute alte Leute. Darauf ist das ausgelegt, das Leben in der Stadt und auf dem Land. Da muss sich viel ändern. Genau das Problem sehe ich auch. Die jungen Menschen, die paar, die hier bleiben, die brauchen Gruppen, denen sie sich anschließen können. Die brauchen Gemeinschaften und die gibt es nicht oder gibt es nur sehr spärlich.
Ja. Das ist, wie gesagt, sehe ich ganz genauso. Das kann ich gut beschreiben.
Und das ist so schade, ne? Weil man natürlich politisch über Kinder- und Jugendbeiräte, die man gründet und implementiert, eben auch Leute und Strukturen hochziehen kann und einfach die Jugendlichen mehr gehört werden würden. Und das passiert tatsächlich im ländlichen Raum zu wenig. Wenn wir uns angucken, die Kinder nach Unterlüst, die freuen sich über den Zug, der sie wegbringt aus dem Dorf. Und ich glaube, dass das nicht die Lösung sein kann, sondern wir müssen uns halt um die jungen Erwachsenen und um die Kinder hier vor Ort kümmern und nicht darauf bauen, dass sie in die nächste Großstadt fahren und sich da vergnügen. Das kann es nicht sein.
Ja, und ich glaube, dass das auch ein Problem ist, was nicht nur jetzt den ländlichen Raum in Celle betrifft, sondern einfach ein Problem ist von allen ländlichen Räumen in Deutschland, dass das einfach fehlt und dass das auch aktiv von den Rechten versucht wird zu kapern. Und
wie in Eschede.
Ja, wie in Eschede.
Also ich denke mal so, ich würde das ganze Problem auch noch nicht mal nur auf die Jugendlichen verkürzen. Ich denke, ich sehe das ganz, ein ganz großes Problem, was das Erstarken der Rechten so begünstigt, ist diese zunehmende Einsamkeit von Menschen.
Auf jeden Fall.
Und das betrifft alle Altersgruppen. Ne? Also vielleicht die in mittleren Jahren, die noch arbeiten und so, vielleicht nicht ganz so stark, aber ganz junge Menschen finden keine Gemeinschaften. Die Alten leben für sich alleine und sind dadurch natürlich dieser Bauernfängerei durch rechte Gruppen einfach ausgesetzt, ne?
Sehen wir ja auch an TikTok, das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte, wenn die Einsamkeit quasi mit Bildschirmzeit kompensiert wird. Das sind ja erhebliche Probleme, die Jugendlichen da auch haben. Das kann ich auch so unterschreiben. Sigrid, ich habe noch mal eine andere Frage. Hattest du denn schon eine Situation bei den Omas gegen Rechts, die dir echt Bauchschmerzen bereitet hat, in der du Angst hattest?
Wie viel Zeit haben wir?
Leg los.
Unendlich.
Ich habe schon ziemlich viel erlebt, ja inzwischen. Wir machen in Celle ja einmal in der Woche eine Mahnwache. Dort also über Angriffe hier, wie ihr, warum macht ihr nichts gegen Rente oder so, oder ihr seid senil und gehört ins Heim. Darüber lache ich ja inzwischen nur noch. Aber es gibt natürlich auch Szenen, so eine, die mir sehr innerlich ist, mit einem Herrn, der sich an dem Wort gegen rechts störte, weil er eben rechts sei und konservativ nur. Und die mich im Verlauf des Gesprächs darauf hinwies, dass die Meinungsfreiheit für alle gilt, nicht nur für ihn, sondern auch für mich. Und weil da war ich also kurz davor, von dem eine gefegt zu bekommen. Das hat sich dann Gott sei Dank eben noch aufgelöst. Ansonsten haben wir es ganz viel mit verbalen Geschichten zu tun. Also mir ist jetzt inzwischen schon alles angedroht worden von, ne, wart mal ab, du hast ja nur noch ein paar Jahre und, ne, und bis zu, euch sollte man alle vergasen oder an die Wand stellen.
Wow.
Hören wir alles. Was am schlimmsten ehrlich daran ist, das ist, dass das schon so normal ist, dass ich mich darüber kaum noch aufregen kann. Und das finde ich eigentlich am allerschlimmsten, dass es diese Sprache, dieser Umgang so verroht ist, dass da kein Aufschrei des Entsetzens mehr erfolgt. Nicht mal mehr von mir selber.
Beziehen denn die Leute drumherum Stellung, die das hören? Oder ist das die schweigende Mehrheit, die einfach dran vorbeigeht?
Das ist sehr unterschiedlich. Also ich denke mal, die schweigende Mehrheit ist eine Mehrheit. Das sind eben sehr, sehr viele Menschen. Ne? Aber es gibt eben auch andere. Wir hatten jetzt gerade neulich jetzt einen Stand in der Stadt und da kam ein so ein Herr, der sich über die Omas aufregte und werden halt alle bezahlt und dieses Narrativ besteht ja, dass wir alle gekauft sind von der Regierung oder ich weiß nicht von wem, also keine Stichwort Ahnung.
Stiftung Demogeld.
Antifa-GmbH.
Ja, genau, Stiftung Demogeld und sowas. Ne? Also ich meine, ja, dazu, glaube ich, muss ich nicht viel sagen. Derjenige richtete sich da jedenfalls drüber auf und ich sagte, haben Sie denn Beweise, dass wir dafür Geld bekommen? Und der richtete sich auf und da kam dann ein junger Familienvater mit seinem Kind und steckte demonstrativ einen Geldschein in unsere Spendendose und sagte, ich finde das gut, was ihr macht. Also solche Sachen gibt es auch.
Sehr geile Reaktion. Toll. Props gehen raus an den Familienvater. Gute Sache.
Aber genau.
Und wie schaut das denn aus bei den Omas mit Vernetzung, mit A-Vernetzung, mit anderen Gruppen, aber auch die Oma-Gruppen untereinander in unterschiedlichen Städten? Gibt es da eine Vernetzung? Und wenn ja, wie schaut die aus?
Also es gibt sehr viel Vernetzung sogar. Innerhalb der Gruppe, der Ortsgruppen läuft halt eine ganz normale, wie das quasi man aus Vereinen ja auch kennt. Wir haben Signalgruppen und wir haben Gesprächskreise und Arbeitsgruppen und all sowas. Auf Bundesebene muss man erstmal dazu sagen, es gibt ja zwei Organisationsformen der Omas. Da gibt es einmal den Verein und dann gibt es das Bündnis. Im Verein, da sind ungefähr so 8000 Omas organisiert, die also da auch richtig Vereinsstrukturen haben mit einer Vorsitzenden und Mitgliedsbeiträgen, also all sowas. Es gibt aber, also wir sind ja weit über 30.000 Omas, also die anderen sind alle im sogenannten Bündnis organisiert. Das heißt, jede Gruppe arbeitet alleine für sich auf örtlicher Ebene, eben weil es auch damit zu tun hat, dass die örtlichen Gegebenheiten ja völlig anders und unterschiedlich sein können. Und vernetzt sind wir alle über Facebook, da sind wir jetzt nicht dabei, weil wir bei uns keiner Facebook mehr hat. Aber über Signals gibt es eine ganz große Vernetzungsgruppe. Ich glaube, ich würde mal sagen, von 75% aller Gruppen mindestens immer eine Oma mit vertreten, wo es dann halt auch um den Austausch geht, um Anregungen, um Hilfestellungen, wo ich auch zum Beispiel hinschreiben kann, ne, wir erwarten in Eschede Stress, dann gibt's Omas, die das lesen und sagen, wir kommen. Und das
ganz kurz zur Einordnung. Eschede ist jetzt mehrfach gefallen. Da hat die Heimat ein sogenanntes Schulungszentrum, das liegt im Landkreis Celle-Eschede und ist auch ganz prima von Hannover oder Hamburg per Bahn zu erreichen. Und wir nehmen das jetzt auf am 13.06.2025 und gestern gab es die Nachricht, dass die Nutzung dieses Schulungszentrums der Heimat untersagt wurde und besonders sind da die JN vertreten mit Jugendgeschichten und einem neu gegründeten Mädelsbund. Und das ist ja so ein bisschen die Kaderschmiede, eine der Kaderschmieden der Heimat. Das zur Einordnung. Entschuldigung, Sigrid.
Ja, und das ist halt, Eschede ist halt ein wichtiges Thema für uns hier, auch in Celle natürlich, genau wie für euch. Ja, aber also um das nochmal wie Vernetzungsgedanken der Omas anzusprechen. Also es gibt halt, ich weiß nicht, bestimmt 250 Gruppen mindestens in Deutschland. Es werden quasi täglich kommen 2-3 neue dazu. Also man hat überhaupt keinen Überblick, weil wir eben so dezentral organisiert sind. Aber es ist wirklich, wir machen halt Demos gemeinsam. Also wenn hier im Umkreis irgendwo was ist, dann erfahren wir das über die Vernetzungsgruppe und gehen dann, wenn wir Zeit haben, dahin oder die kommen her oder so. Wir machen da auch einen Austausch, einen politischen Austausch über Dinge, die passieren. Also wir haben da auch Auseinandersetzung über, wie gehen wir um mit solchen Dingen wie Israel und Gaza oder Ukraine oder was sonst noch so an Brennpunkten im Moment in der Welt ist. Letztlich ist es aber allerdings so, jede Gruppe hat ihr eigenes Standing. Wir haben keiner, der sagt, so, das ist unsere Meinung. Das müssen alle so vertreten. Es ist so, das läuft auf örtlichen Ebenen halt, je nachdem, was für Omas da sind und wie die miteinander arbeiten.
Okay. Und das heißt also, ihr guckt also auch auf die internationale Politik und sicherlich auch nach Amerika. Was denkst du denn gerade über das, was in L.A. derzeit passiert?
In L.A.? Ja. Ich würde mal so sagen, ich will das mal auf die ganze USA gerade beziehen, ja, weil L.A. ist ja nur ein Punkt, der im Moment zwar im Brennpunkt steht, aber an anderen Orten passiert das ja auch, in Seattle und in Dallas und so ist ja überall, wenn auch nicht so schlimm ist. Wir gucken natürlich sehr in die USA, denn im Grunde genommen können wir ja, was wir immer gesagt haben, wir können uns mal nicht vorstellen, wie das damals mit dem Nationalsozialismus losgegangen ist, wie konnte das passieren, da können wir jetzt live bei zugucken. Wie das passiert, wie also sich ein faschistisches Regime bildet. Das ist vielleicht noch kein faschistisches Regime, aber es ist auf bestem Wege dahin. Und das, was jetzt in L.A. passiert, ist ein weiterer Schritt, ne, dahin, wenn er da die Nationalgarde dahin schickt und die Armee, was überhaupt nicht in die Befugnis quasi von Herrn Trump gehört, aber dann macht uns das Sorgen. Wir nehmen uns natürlich auch insofern ernst, weil nach aller Erfahrung, nach einigen Monaten schwappt das, was in den Staaten passiert, hier rüber. Und die Gefahr sehe ich im Moment auch. Wir haben ja hier schon Ansätze davon, hier, wenn Herr Dobrindt sagt, das Gerichtsurteil, das interessiert ihn nicht, er macht trotzdem das, was er will, dann habe ich schon üble Trump-Vibes.
Das kann ich total gut verstehen. Vor allem mit Blick darauf, dass es ja auch eine Anfrage der CDU, die Omas gegen rechts betreffend, gab. Wie habt ihr das denn in euren Gruppen reflektiert, außer dass ihr Herrn Merz mit vielen, vielen schönen Tassen beschenkt habt? Erst nochmal Applaus für diese Aktion.
Ja, fanden
wir sehr gelungen.
Super, super, super.
Haben wir auch natürlich unterstützt.
Ja, wir haben uns aufgeregt, also erstmal aufgeregt und dann haben wir gelacht, weil also der kann uns ja nicht mehr drohen. Ne? Wie will ein Mensch wie Herr Merz uns drohen? Ich meine, gut, ne, die letzte Konsequenz ist, sperrt uns ein oder sowas. Ne? Aber ich meine, er kann uns zum Beispiel keine Mittel entziehen, weil wir kriegen ja gar keine. Wir sind keine Vereine, er kann uns nicht auflösen. Es ist ein Zeichen dafür, dass der Herr Merz nicht kanzlerfähig ist. So geht man nicht um mit dem politischen Gegner. Deswegen richtet sich zum Beispiel der Protest der Omas gegen rechts auch durchaus nicht nur die AfD und die Heimat und NPD und was es da alles gibt, sondern durchaus auch gegen diese Bestrebungen, die in der derzeitigen Regierung herrschen. Wie gesagt, also so
Demokratie zersetzend.
Macht das schon irgendwie natürlich. Bitte?
Demokratie zersetzend zu agieren.
Ja, ist es. Das ist es wirklich. Ne? Also es gibt natürlich auch bei uns inzwischen so Bestrebungen, dass wir sagen, wir machen so ein paar Dinge zum Schutz, falls das noch schlimmer wird. Aber letztendlich, wir sind alt, ne? Was will er uns? Will er wirklich alte Omas irgendwo einsperren? Also, okay.
Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, ne? Also, wenn wir uns zum Beispiel engagieren außerhalb der Partei mit Blick auf Berufsverbote und so weiter, muss man immer besonders vorsichtig sein. Da habt ihr natürlich einen eklatanten Vorteil und den gönnen wir euch auch an der Stelle. Wir waren tatsächlich super entsetzt, was diese Anfrage angeht, und haben auch nur mit dem Kopf schütteln können. Wenn du mit Friedrich Merz im Fahrstuhl wärst, was würdest du ihm sagen?
Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, was ich ihm sage. Vielleicht würde ich ihn, es kommt darauf an, wie ich gestimmt bin, aber möglicherweise würde ich ihn fragen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat.
Ja, die hat er ja jetzt
gut.
Von euch.
Ja,
das Servi ist ja vollständig.
Wobei keiner weiß, was er mit denen gemacht hat. Ne?
Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch von Arne Semsroth, Machtübernahme, wo er quasi skizziert, was passiert, wenn die AfD an die Macht kommt. Das skizziert er im ersten Teil des Buches und zeigt dann so Gegenstrategien auf, was ein sehr, sehr schönes Buch und ein sehr wichtiges Buch derzeit ist. Und was ich sehr dramatisch finde, ich habe jetzt mehrere Talks mit ihm gesehen, ist, dass einfach das, was er skizziert hat, was passiert, wenn die AfD an die Macht kommt, ja, dass das zu vielen Teilen schon umgesetzt ist. Ich bin gerade aus dem EU-Ausland wiedergekommen und war wirklich erschreckt über die Grenzkontrollen, auch in welcher Vehemenz die stattfinden und was dieser gesamte Bullshit uns kostet, wenn man das aus der kapitalistischen Perspektive denn betrachten möchte, ja. Das sei nochmal dahingestellt. Aber ich halte es für einen unglaublichen Wahnsinn und es ist sehr, 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 sehr beängstigend, dass da so eine Politik schon im vorauseilenden Gehorsam durchgeritten wird, sag ich jetzt mal. Das finde ich sehr schade.
Ich finde schon, wir gucken so in die Staaten, wie da die Menschen von der Straße aufgegriffen werden von ICE. Aber gucken wir doch mal hier. Hier werden Kinder aus dem Schulunterricht abgeholt.
Ja,
hallo?
Genau,
ist das vielleicht besser? Ich meine, ich gehöre ja, und wie die meisten Omas sage ich, ne, hier ist mir ist ja jeder willkommen, der hier andere nicht umbringt oder so, ne? Und aber das ist, Moment mal eben, ich muss mich jetzt gerade mal sammeln. Ja, also es werden hier Menschen aus ihrem Umfeld gerissen, die ja wichtige Jobs haben. Bin weit davon entfernt, davon zu sagen, dass Menschen einen Wert haben müssen. Also jeder Mensch hat einen Wert, egal welchen Job er ausübt. Aber was die Politik im Moment hier macht, dass sie da, ich weiß nicht, Pfleger ausweist und die ja schon ewig lange hier arbeiten und quasi doch unsere Infrastruktur am Laufen halten, dass die ausgewiesen werden. Was aus irgendwelchen dubiosen Gründen nicht genug die richtigen Papiere, irgendeine Bescheinigung nicht beigebracht. Also ich meine, da sind wir ja nicht besser als die USA. Vielleicht noch nicht ganz so schlimm, aber wer weiß, wo das noch hingeht.
Und es leiden Menschen, ne? Das hast du schön formuliert, wenn die Kita-Erzieherin in ihre Heimat zurückgeschickt wird, dann hat das eben Konsequenzen für die Leute vor Ort. Und die ist ja, oder das muss man sich immer vor Augen halten, keine Mutter setzt ihr Kind in ein Schlauchboot, um damit übers Mittelmeer zu fahren, weil es ihr so gut geht, sondern weil sie sich Sorge macht um die Ernährung und um die Sicherheit ihrer Kinder. Also keiner flieht freiwillig.
Ich meine, es ist ja, wir dürfen ja auch nicht außer Acht lassen, dass wir ja mitverantwortlich sind.
Absolut, ne? Das ist menschengemachter
Klimawandel. Wir leben auf dem Rücken dieser Menschen, die wir ausgebeutet haben in anderen Ländern. Und wir haben jetzt eigentlich in meinen Augen, und entschuldige das Wort, aber die verdammte Pflicht, diese Menschen aufzunehmen und uns um sie zu kümmern und sie hier zu integrieren.
Ja, ich finde, da ist nichts zu entschuldigen. Das ist genau so, wie du das gesagt hast. Ja.
Ja, total schade auch, ich hatte immer das Gefühl, wir waren jahrelang in Deutschland auf einem guten Weg, was so Themen angeht wie Vielfalt, Toleranz und so weiter. Und dass das so extrem gekippt ist und in welcher kurzer Zeit das so extrem gekippt ist, finde ich auch immer ganz spannend. Wir sehen das auch bei uns in den Schulen. Da war das Thema Vielfalt immer super groß. Und ich weiß auch, dass du in die Schulen gehst und aufklärst. Vielleicht kannst du uns darüber noch ein bisschen berichten.
Also wir haben im Moment wenig Zugang zu Schulen. Das ist eher in anderen Oma-Gruppen, die ganze Projektwochen mit Kindern bestreiten. Ich kann da jetzt nicht so viel sagen. Wir bauen da im Moment gerade eine Arbeitsgruppe auf, die also Projekte entwerfen will, um damit dann auch aktiv auf Schulen zuzugehen.
Ja, sehr cool, aber dass ihr es auf dem Schirm behaltet und finde ich eine gute Sache, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Auch die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sterben ja immer weiter aus. Wir kompensieren das so ein bisschen über Apps im Geschichtsunterricht, aber wir brauchen natürlich die Leute vor Ort und ich glaube, ihr habt da nochmal eine ganz gute Ansprache, ohne zu belehren, sondern bringt einfach eure Erfahrungswerte mit ein. Insofern, you're welcome.
Also es ist so mit dieser Erinnerungskultur, das ist zum Beispiel ein Standbein, was für die Omas ganz wichtig ist. Wir wollen erinnern, denn wir sind jetzt die Generation, die noch da ist, die Zeitzeugen kennengelernt hat. Die Zeitzeugen sterben alle weg, aber wir haben sie noch gesehen und gehört und mit ihnen geredet. Wir müssen das jetzt weitertragen. Also wir machen dann solche Aktionen, die von vielen belächelt werden, weiß nicht, Stolperstein putzen und Gedenkveranstaltungen, weil es ist ja alles schon so ewig her. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir diese Erinnerung am Leben erhalten und auch immer wieder auch gerade jüngeren Menschen erzählen, dass ich bei Stolperstein, da liegt dieser Mensch, der wurde aus seinem Leben gerissen und wurde dann deportiert und einfach nur, weil er ein Jude war oder einer Gruppe angehörte, die den Oberen nicht genehm war. Diese Erinnerung finde ich ganz wichtig, denn je mehr die schwindet, desto mehr steigt das Rechte an. Das ist ja eine Entwicklung, wie irgendein Politologe, ich habe leider den Namen jetzt vergessen, der da sagte, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass die Zeitzeugen verschwinden, die Erinnerung verschwindet und die jungen Menschen sich das alles ja überhaupt nicht mehr vorstellen können, nicht mal ansatzweise, was damals passiert ist.
So ist es. Und ihr macht das ja tatsächlich auch super klug, denn ich folge dir natürlich auch auf Instagram und sehe, wie aktiv du da bist mit dem Drehen von Reels. Die Stolperstein-Aktionen sind auch immer verbunden mit Aktionen, die junge Menschen ansprechen, und ihr verbreitet das eben auch medial. Inwiefern ist Instagram für dich als Medium wichtig?
Also eigentlich habe ich angefangen mit Instagram, mich da zu beschäftigen. Das war eigentlich aufgrund eines Burnouts. Mir ging es also nachdem ich meine Mutter gepflegt hatte und so, sind zeitlang sehr, sehr schlecht. Und ich bin auch schon von meiner Verfassung her, also ich gehöre ins autistische Spektrum, habe also manchmal auch da so Probleme mit Menschen, auch zu dicht zusammenzuarbeiten. Da war Instagram ein wunderbares Medium, mich da zu äußern. Mich einfach auch mal meine Meinung zu sagen, ne? Und zu sagen, also hier, das finde ich falsch, das finde ich gut oder so. Und das hat sich eigentlich dann im Laufe der Zeit einfach so verfestigt. Das ist einfach eine Möglichkeit, unsere Aktionen bekannt zu machen, Ausdruck zu verleihen, andere Gruppen zu unterstützen und aber auch wirklich viele Informationen zu bekommen. Denn Instagram macht man ja gerne verteufeln, aber meist meiner Informationen bekomme ich durch Instagram, die ich dann halt verifiziere in der Presse, woanders. Aber ich meine, erstmal muss man ja mal wissen, wonach man überhaupt suchen müsste. Und deswegen finde ich, ist Instagram wirklich eine sehr gute Sache, weil es eben auch sehr viele junge Menschen da sind, die man da erreicht.
Ja, und ich glaube, dass das gesamte Social-Media-Engagement von links einfach unglaublich wichtig ist, weil das einfach eine Sache ist, die in meinen Augen die Rechten sehr, sehr früh und sehr vehement begriffen haben und eine sehr, sehr erfolgreiche Social-Media-Strategie gefahren haben und da halt auch wieder Räume besetzt und Räume gekapert haben und da auch, jetzt mal frei von Bot-Armeen, da einfach auch ihre Talking Points an die Menschen rantragen und auch gerade an die jungen Leute rantragen und da sehr erfolgreich sind und halt auch unterstützt werden von den dahinter liegenden Algorithmen, die dann immer noch das Krassere dazu spielen müssen, ne? Ob es jetzt bei YouTube ist oder bei Instagram, ne? Und ja, das fängt halt, wo fängt das an? Ja, das fängt halt auch sehr niedrigschwellig an. Das fängt halt an, wenn man sich irgendwie anfängt über Männermode zu informieren bei irgendwie YouTube und dann drei Videos weiter ist man bei irgendwelchen Pickup-Artists, ja. Das ist einfach, wie diese Algorithmen funktionieren. Und das haben die sehr, sehr gut verstanden leider und sehr, sehr gut bespielt. Und da müssen wir, und ich glaube, dass ihr das mit den Omas auch sehr, sehr gut macht, sehr vehement auch aus dem linken Spektrum dagegen setzen.
Versuch, wir sind, also ich halte das, ich denke mal, wenn ich an TikTok denke, da denke ich fast, dass die Schlacht haben wir verloren. Sind die Rechten dermaßen stark mit ihren Videos, die da machen, die ja überhaupt keinerlei Inhalt haben. Also,
schön gesagt.
Da sitzt Frau Dingens da, ne, aus der Schweiz da und summt an ihrem Auto und summt ein Liedchen auf dem Weg nach Hause oder sowas. Da kriegt die Tausende von Zuschriften und das finden Jugendliche total gut und deswegen wählen sie die. Das ist, ich weiß nicht, wie man gerade bei TikTok dem entgegengehen kann. Also ich sehe da ehrlich, die Schlacht halte ich ehrlich gespannt für verloren. Es sei denn, da müsste mal wirklich jemand, der das echt drauf hat, so ein Medienmanager, der sagt, ich kümmere mich da jetzt mal drum und baue euch und mach mal Reels und Filmchen für keine Ahnung, für irgendwelche linken Gruppierungen, die das auffangen können. Das unser Problem ist halt, dass wir von links ja tatsächlich immer noch versuchen, mit Inhalten zu arbeiten, ne, und keine einfachen Lösungen anzubieten, weil einfache Lösungen gibt's eben nicht für komplexe Probleme. Und ich persönlich schaffe das zum Beispiel nicht, ein TikTok-Video zu machen, völlig ohne Inhalt. Das ist mir zu doof, ne? Also, und wahrscheinlich müsste man das machen, ich weiß es nicht. Aber da haben die Parteien versagt, da haben aber auch die linken Gruppen versagt, dass sie diesen Zug nicht von vornherein gesehen haben. Das wurde ja erst belächelt, TikTok, da tanzen die immer nur. Und dass sich das so entwickelt, das hat keiner auf dem Schirm gehabt, glaube ich.
Ja, und ich glaube auch, dass es einfach auch damit zusammenhängt, dass viele von den linken Gruppen eine gewisse Angst vor einer bestimmten Radikalität haben und da auch sich radikal zu äußern und Dinge wie zum Beispiel den Kapitalismus radikal zu kritisieren und das auch ganz knallhart in Videos, in Social Media, whatever, zu äußern. Und ich glaube, also ich bin persönlich der Meinung, dass da auch die Linke eine größere Radikalität braucht, um diesem doch sehr radikalen Gegner, der wirklich an den Grundpfeilern unserer Freiheitsrechte und unserer demokratischen Strukturen sägt.
Also ich bin da durchaus auf deiner Meinung. Das Problem sehe ich wirklich tatsächlich, dass gerade die jungen Menschen, die wir erreichen müssten, auch die Linken erreichen müssten, die haben ja nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne von vielleicht 90 Sekunden. Du kannst da so radikal sein, wie du willst. Solange du mit Fakten arbeitest, kommt das nicht an. Wenn ich da mir vorstelle, der Kra, wie der da steht und sagt, ein Mann ist, keine Ahnung, ein deutscher Mann macht dies und das und jenes. Wie willst du das machen von der linken Seite? Finde ich schwierig, weil das ist ja, man muss das besser erklären. Was der Kra macht, ist, der schmeißt da Floskeln in den Raum und die kommen an, weil die da nicht drüber nachdenken. Da steht dieser Mann und ist da, macht da noch ein, keine Ahnung, ein komisches Gesicht oder so. Und das, ich glaube, so inhaltlich kommt da nicht viel an. Und ich persönlich weiß es nicht, wie man das hinbekommen kann, dass man da dass die Linke da radikaler auftritt und dann die Leute erreicht. Also, dass sie radikaler auftreten soll, muss, das ist unbestritten. Aber wie man damit die Jugendlichen erreicht und die es angeht, weiß ich nicht.
Also ich glaube, dass du da absolut recht hast. Und mit irgendwelchen Theoriediskussionen und so, da verliert man die Leute und auch die jungen Leute ganz schnell. Das machen die schon dann auch selber. Und ich glaube, dass die jungen Leute das auch sehr, sehr gut selber schaffen und auch sehr gut selber schaffen, und das muss aber noch mehr werden, den Content zu produzieren, den sie auch selber konsumieren wollen und möchten und es einfach auch schaffen, diese Sachen runterzubrechen und dann einen 30-Sekünder zu haben, wo einfach mal eine Kapitalismuskritik stattfindet oder einfach einen Aufruf. Das sind ja auch zum Teil sehr, sehr aktionistische Sachen, mit denen da ein Maximilian Kra rantritt, ja. Oder sie sind halt komplett sinnentleert, ja. Das ja auch, wie du es auch schon gesagt hast. Und ich bin da auch kein Experte für Medienstrategie. Ich kenne mich da nicht aus. Du hast von TikTok wesentlich mehr Ahnung als ich. Ich habe TikTok einmal installiert und festgestellt, oh mein Gott, das ist nicht meins.
Also mein Wissen habe ich von den Omas gegen Rechts TikTok-Gruppe. Die haben wir nämlich. Und die Omas da versuchen da auch so ein paar so Beiträge zu machen, die catchen, wie man so schön sagt. Und die sind zum Teil, naja, nicht so toll und zum Teil aber auch wirklich auch recht gut. Aber erreichen tun sie tatsächlich uns damit, ne? Uns, die wir sowieso, uns, die man nicht mehr überzeugen muss, sondern die wir wissen, was Sache ist. Ne? Also TikTok ist ein schwieriges Thema, ich gehe da auch nicht dran. Ich interessiere mich halt notgedrungen dafür, weil ich eben wissen möchte, wie man junge Menschen erreicht. Aber ich habe dafür keine Lösung. Da müssen Menschen her, die davon Ahnung haben. Und die findet man nicht. Also wir haben das ja auch schon über die Omas versucht, mal so ein paar junge Menschen dafür einzuspannen. Die haben das auch eine Zeit lang gemacht. Und dann haben die halt Dinge gehabt, die dann auch auf einer anderen Ebene für sie wichtig waren. Wir haben ganz vieles von diesen jungen Menschen, die dann halt eher damals dann in Richtung letzte Generation gingen und dann in diese Nachfolgerorganisationen.
Aber vielleicht hier die Chance eines Aufrufs, wenn jemand Lust hat, für die Omas gegen Rechtszelle zu arbeiten. Dann wendet euch gerne an uns, wir vermitteln gerne den Kontakt weiter.
Oder generell an die Omas, auch da stellen wir den Kontakt her. Und ich würde einfach nochmal den Aufruf starten, bildet Banden, organisiert euch, werdet aktiv. Und Sigrid, du hast das letzte Wort.
Ich danke, dass ihr mich mal angehört habt mit meinem etwas chaotischen Gedankengut. Ich freue mich immer, wenn ich was erzählen darf über die Omas. Ich werde vielleicht nochmal sagen, Omas stehen für alle offen. Man muss kein Kind haben, kein Enkelkind, kein nix. Wir haben auch sehr junge Omas dabei. Wir sind eine tolle Gemeinschaft und bei uns ist jeder, der unsere Prinzipien mit vertritt, also für Menschenwürde, für Menschenrechte aller Menschen, egal welcher Hautfarbe oder Orientierung oder sonst was, sind bei uns herzlich willkommen. Meldet euch gerne.
Sigrid, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Auch von mir herzlichen Dank. Das war ein sehr schönes Interview.
Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
Alerta, Antifascista! Alerta, Antifascista!